Liebe Hörerinnen und Hörer von Hintergrundgespräch, die Podcast-Folge, die Sie gleich hören, entstand im Rahmen einer Podiumsdiskussion zum Verfassungstag 2024 im Landtag Rheinland-Pfalz. Es geht um die Rolle einer engagierten Zivilgesellschaft in der Demokratie. Wir wünschen Ihnen eine interessante Debatte.
Herr Landtagspräsident, ich würde gerne mit Ihnen beginnen, denn Sie mahnten gerade, die Demokratie befände sich unter Druck. Ist das jetzt 5:05 oder haben wir noch mehr Zeit und wie viel Zeit, um Schlimmeres abzuwenden?
Aber wenn wir nach Polen schauen, dort war zum Ende der PiS-Regierung die Demokratie, die grundfesten Demokratie, massiv beschädigt, wenn ich an Pressefreiheit, an die Unabhängigkeit der Justiz denke. Aber ist es nicht die Frage, ist es 5:12? Wir müssen schauen, was bei uns alltäglich passiert. Der Fremdenhass nimmt zu. Der Antisemitismus in einem erschreckenden Maße zu. Die Diskriminierung von Minderheiten. Und darunter leiden täglich Menschen, die ausgegrenzt werden, die beleidigt werden. Und das Faszinierende an der Demokratie ist ja, dass das ermöglicht, was alle gesellschaftlichen Bereiche voranbringt, der streitige Diskurs, unterschiedliche Meinungen auszutragen, aber in einem fairen, respektvollen Diskurs, das bereichert Kultur, Kunst, das bereichert auch die Wirtschaft, das bereichert, und das ist ja das, die offene, freie Gesellschaft, das, was Demokratie fasziniert. Und was wir feststellen ist, ja, das wird massiv eingeschränkt bei uns momentan. Und darunter leidet das, was Demokratie eigentlich faszinierend macht. Und deswegen muss man sich die Frage stellen, ist jetzt 5:12, um mehr zu tun? Nein, wir müssen immer mehr für Demokratie tun. Ich glaube, das muss uns jetzt bewusst werden, auch aus einer Erfahrung, wo Demokratien in autoritäre Systeme abgeglitten sind. Ja, das ist erst nicht zum Schluss schlimm. Der Weg dorthin ist schon schlimm für ganz viele Menschen im Lebensalter. Und deswegen zu schauen, wie kann das Wertvolle vorangebracht werden. Und deswegen ist auch wichtig, sich das, was Kers hier faszinierenderweise gemacht hat, ja, das kriegt man nur hin, wenn wir als Demokraten zusammenstehen. Ich glaube aber auch, wir brauchen diese Motivation, den Austausch über die Grenzen hinweg. Ja. Dann wird erst begreifbar, wie faszinierend, welche Möglichkeiten wir haben. Also wir müssen auf jeden Fall mehr für Demokratie tun in allen gesellschaftlichen Bereichen, damit überhaupt nicht die Frage aufkommt, sind wir jetzt 5:12? Wir dürfen es nie dahin kommen lassen, dass man 5:12 ist, denn ich möchte nicht den Test bestehen müssen für Deutschland, ob wir so mutig sind, wie die Polen es gewesen sind. Ja? Darauf darf man es nicht ankommen lassen.
Ich würde dann gerne an Frau Skura fragen. Und zwar, Polen ist gerade durch ein achtjähriges Tal gegangen, wenn es um Rechtsstaatlichkeit geht, Demokratiestärkung. Im Westen hat man das Gefühl, irgendwie steht das so, oder man befürchtet, das steht bevor. Polen hat tatsächlich aus eigener Kraft sich dann sozusagen jetzt in die andere Richtung bewegt. Was müsste man aus Ihrer Sicht in Deutschland, in Polen mehr tun? Was müsste man in der Politik, in der Gesellschaft mehr tun, damit man nicht durch so ein Tal gehen muss?
Danke. Schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung und ich bin sehr froh, dass ich heute an dieser Diskussion teilnehmen kann. Es ist eine sehr gute Frage, die Sie gestellt haben. Es gab ja unterschiedliche Diagnosen, warum die PiS-Partei so einen großen Erfolg damals 2015 erlebt hat, gefeiert hat. Warum nach 8 Jahren von der Regierung von Donald Tusk, der schon mal Ministerpräsident Polens gewesen war, warum hat die PiS-Partei so groß gewonnen? Und es gibt natürlich unterschiedliche Antworten auf diese Frage. Eine heißt, so Klassiker, it's the economy stupid, also Umverteilung. Die PiS-Partei hat tatsächlich eine sehr großzügige Sozialpolitik angeboten und dann umgesetzt und die Lebensbedingungen von vielen Menschen verbessert. Das kam aber in einem Paket mit, das muss man ja auch hart aber fair sagen, undemokratischen Reformen. Abbau der Demokratie, Abbau der Unabhängigkeit der Justiz, Übernahme von öffentlich-rechtlichen Medien und. Zum Glück ist Polen nach 8 Jahren oder die polnische Gesellschaft aufgewacht. Und wie Sie wissen, das wurde schon mehrmals heute erwähnt, im Oktober 2023 bei der Parlamentswahlen hat doch die Opposition gewonnen. Also kalkulatorisch hat die PiS-Partei und ihre Koalitionspartner haben die Wahlen gewonnen. Nichtsdestotrotz aber die Oppositionsparteien oder Wahlbündnisse, weil, wie zu Recht, weil sie schon erwähnt hat, es sind insgesamt 11 Parteien, die in 3 Wahlbündnissen sich zusammengetan haben und so kandidierten. Und das hat in Polen geklappt, anders als in Ungarn. Vielleicht haben Sie noch in Erinnerung die Parlamentswahlen in Ungarn 2022, als damals sich auch die ganze Opposition alle ihre Kräfte zusammengebracht hat. Dieses versucht hat, ist aber gescheitert. In Polen war es zum Glück anders. Aber was ich jetzt sagen will, ja, es ist eine Erfolgsgeschichte, vor allem, weil die Wahlbeteiligung so hoch war in Polen. 75%, rekordhohe Wahlbeteiligung, vor allem unter Frauen, jungen Menschen. Also definitiv auch, würde ich sagen, dass sich diese 3 Wahlbündnisse vereinigt haben und eine Koalition gebildet haben. Das war ja auch ein Erfolg. Nichtsdestotrotz, die Geschichte ist noch nicht zum Ende. Soll ich vor...
Bitte.
Tja, weil ich weiß nicht, welche Fragen noch kommen. Deswegen will ich nicht sehr so nach vorne springen. Aber ja, die Geschichte ist noch nicht zum Ende und das Bild ist nicht schwarz-weiß. Einerseits muss jetzt die polnische Demokratie wieder erstellt werden oder wieder aufgebaut werden. Und das heißt, es gibt juristische, systemische auch Herausforderungen, auch Personaländerungen. Vergessen Sie bitte nicht, dass es noch viele Sympathisantinnen oder sogar Mitglieder der PiS-Partei im System gibt, also die verankert sind im System. Es gibt ja auch keinen guten Partner jetzt gerade im Präsidentenpalast. Andrzej Duda sabotiert oft die Reformvorschläge und es ist zu erwarten, dass erst nach der Präsidentschaftswahl kann dieser Prozess wirklich so fortgesetzt werden. Also erstens, der Aufbau der oder Wiederaufbau der polnischen Demokratie ist ein langer Prozess und ich vertraue, dass Adam Bodnar wird schon demokratische Wege finden, um ein illiberales System abzuschaffen und die polnische Demokratie zu heilen. Also Demokratie 2.0, sagen manche Expertinnen, Build Back Better. Das ist die Voraussetzung. Zweitens, es wurde auch schon erwähnt, dass derzeit befindet sich Polen in einer Art von Wahlmarathon. Europawahlen stehen bevor, für uns alle hier in Europa. Aber die Wahlkampagne ist schon letztes Jahr im Sommer angefangen. Erstmal hatte Polen Parlamentswahlen gehabt, dann vor knapp einen Monat gab es Regionalwahlen. In Polen ist es sehr anders als hier in Deutschland. Es wird gleichzeitig landesweit gewählt bei Regionalwahlen, jetzt Europawahlen und dann im Frühling Parlamentswahlen. Was bedeutet, dass es eine endlose, ständige Wahlkampagne in Polen gibt? Auch Polarisierung, die öffentliche Debatte ist manchmal sehr unangenehm. Man merkt schon, dass es auch eine gewisse Wirkung auf die Gesellschaft hat. Und das ist mein dritter Punkt. Die Gesellschaft ist auch einerseits gespalten, aber auch müde. Und hier wollte ich noch eine Sache erwähnen, nämlich wir haben von der Zivilgesellschaft gesprochen und dass die demokratische Bewegung oft in der Zivilgesellschaft verankert sind. Und das war ja auch nicht anders in Polen mit der Verteidigung von der Justiz, mit der Verteidigung von Frauenrechten und. Das ist aber nur Teil der Geschichte. Nach wie vor liegt die PiS-Partei im Umfragen bei 30%. Also die Gesellschaft ist nach wie vor gespalten. Also es gibt auch diesen Teil der Gesellschaft, die mit der Regierungswechsel unzufrieden ist. Umso schlimmer,
wachsen auch die Rechtsradikalen. Es gibt eine rechtsradikale Bewegung, Confederatia, die auch im Parlament sitzt, ist besonders erfolgreich unter jungen Männern. Also mit Blick in die Zukunft, auch daran müssen wir denken. Was ich jetzt sagen will, ist, dass man muss ja Wege finden, um auch diese Leute aufzunehmen, mitzunehmen, zurückzugewinnen. Weil diese 30% plus 9% kann man nicht ignorieren, soll man nicht ignorieren. Die sind ja auch Bürger und Bürgerinnen dieses Landes und müssen sich auch in diesem Land wohlfühlen. Die größte Herausforderung für diese Regierung, für diese neue Koalitionsregierung ist meines Erachtens, neben dem Abbau der polnischen Demokratie, ist auch, dass sie eine Art der neuen Zusammenhalt schaffen müssen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ja, es ist eine Erfolgsgeschichte Polen, aber ich würde davon abraten, warnen, die nicht zu romantisieren und nicht idealisieren, weil der Ball ist noch im Spiel und der Prozess ist noch, es dauert noch und wird noch eine Weile dauern.
Dankeschön. Ich knüpfe da an. Die Mobilisierung der Wähler, das war ja einer der Punkte, die tatsächlich den liberalen Kräften in Polen sehr geholfen hat. Es gibt ja Berechnungen, wonach vor allem bei Frauen Mobilisierung es entscheidend war. Angeblich hat es die PiS, Debatte über die Abtreibung, 6 Punkte gekostet. Also, und auch die Jugendleute haben sich mobilisieren lassen. Welche Rolle spielt das wirklich und wie hat man das hingekriegt? Weil genau das sind die Wähler, die in vielen Ländern eben normalerweise weniger zur Wahl gehen.
Die Frage geht an mich.
Die Frage geht an Frau Kropka-Piontek.
Ja, danke. Lassen Sie mich auch mit dem schönen Dank für die Einladung hier anfangen. Das ist sehr bemerkenswert, dass wir dann an dem Verfassungstag diskutieren, auch über die Situation in Polen, weil wir die letzten 8 Jahre so viel über Verfassung, die polnische Verfassung, über die polnische Konstitutia gesprochen haben. Die war in aller Munde und die ist jetzt in jedem Haushalt, weil sie ein wichtiger auch Objekt von der Diskussion, aber auch bei den Protesten, sei es wegen der Justiz, sei es wegen freien Medien, sei es wegen Frauenrechten, hat man immer die Konstitutia, die Verfassung, dann das Büchlein in der Hand getragen als Symbol dessen, wofür sich die Gesellschaft, dann die Zivilgesellschaft einsetzt. Deswegen knüpft sich das sehr gut für mich zusammen. Ich möchte dann bei der Frage wegen der Mobilisierung und Frauen sehr gerne ein paar Worte anknüpfen, die hier schon mehrmals gefallen sind, nämlich die Menschenwürde, der Mut und die Hoffnung. Also ich fange vielleicht mit der Hoffnung an. Ich glaube, dass es eben am 15. Oktober letzten Jahres geklappt hat mit der Machtübernahme, weil es die Gesellschaft die Hoffnung hatte. Die Hoffnung ist was anderes als Überzeugung. Die Hoffnung gibt Kraft, vor allem da, wo man schon am Verzweifeln ist. Und die letzten 8 Jahre in Polen, das waren lange 8 Jahre. Das waren 2 Amtszeiten. Das war eine genug lange Zeit, damit man in Verzweiflung kommt. Das hätte auch passieren können. Und die Hoffnung gibt eben in solchen Momenten die Kraft, sich zusammenzureißen und dann doch daran zu glauben, dass man gewinnen kann. Es ist aber was anderes als Überzeugung, dass man gewinnt. Das war 2015 auch nach meiner Einsicht der Fehler der damaligen Tusk-Regierung, obwohl Tusk nicht mehr an der Spitze der Regierung war, der war schon in Europa, aber seine Partei war immer noch im Amt und die Überzeugung damals, dass sie die Wahlen für immer gewinnen können, hat Polen dahin geführt, was wir eben in 2015 erfahren haben. Das hat sich wiederholt jetzt nach den 8 Jahren. Die PiS war auch überzeugt, die PiS-Regierung war auch überzeugt, dass sie dann in die dritte Amtszeit kommen. Und wir sehen, dass die Hoffnung der Zivilgesellschaft dann gewonnen hat über die Überzeugung, weil Überzeugung liegt für mich sehr nah an Überheblichkeit. An Arroganz, so das Land und alles hier gehört uns. Wir sind die treibende Kraft, wir haben das Sagen und wir wissen, wie es lang geht. Wenn man es nicht zuhört, was in der Basis quasi auf der Straße, ich komme gleich zu den Frauen, wenn man dann das Gehör verliert, dann kann es eben aus der Überzeugung Überheblichkeit werden. Wir haben hier auch von Wunder an der Weichsel gesprochen. Auch wenn es von außen so schön aussieht und sich so gut verkaufen lässt, das war kein Wunder. Das war eine harte Arbeit von 8 Jahren von vielen, vielen Menschen auf der Straße. Es waren welche, die wirklich auf der Straße fast gelebt haben. Ja, wenn man sich jetzt die Fotos auf Facebook anschaut von Bekannten, von vielen Freiheitskämpfern, da fragt man sich, wann sie gearbeitet haben, wann sie Familienleben geführt haben, weil sie so engagiert waren. Ja, das war eine Anstrengung der Gesellschaft, der mutigen Menschen, wie Basil Kerski das erwähnt hat, in allen Berufsgruppen, in allen Altersgruppen, auch in vielen gesellschaftlichen, sozialen Schichten. Aber das ist insofern kein Wunder, sondern das ist eine Anstrengung. Und da, wenn man sich hier für Deutschland und für andere Länder überlegt, was sind so die Rezepte, das passiert nicht von alleine. Das passiert nicht von dessen, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt mehr Demokratie haben. Das verlangt alles eine Anstrengung, eine harte Arbeit Tag für Tag. Und das war kein Erwachen nach 8 Jahren von der Zivilgesellschaft. Das waren 8 lange Jahre des Engagements, was wichtig war auch, Engagements von vielen Gruppen, die sich in den letzten 30 Jahren, also oder 22 Jahren, wenn man die letzten 8 Jahre dann wegnimmt, die sich dann weniger gesellschaftlich und politisch engagiert haben. Sei es Leute so 50, 60 plus, die nach der Solidarność-Zeit, viele von denen waren in Solidarność engagiert, aber haben damals gesagt so, wir haben jetzt die Freiheit, die Demokratie, Polen ist jetzt ein demokratisches Land, wir gehen jetzt zurück in das Private und bauen unsere Familien, unsere Karrieren auf. Aber auch unter den Jugendlichen, man hat auch nach 2015, 16, 17, 18 so die ersten Jahre der Demonstration um die Justizreform herum, hat man gemeckert, so wo bleiben die Jugendlichen, wo ist die junge Generation, die hat auch ihre Zeit und ihre Themen gebraucht und die junge Generation ging auch auf die Straße. Und da komme ich auch zu den Frauen, weil wir haben auch wieder das Wort Mut hier mehrmals gehört von Mut der polnischen Gesellschaft und auch der Einzelpersonen oder sozialen beruflichen Gruppen. Bei Frauen war es mehr der Wut als der Mut. Das war die Emotion, die viele Frauen dann letztendlich zu den Wahlen am 15. Oktober letzten Jahres gebracht hat. Das war Wut für all das, was eben mit der Frauen, mit der Menschenwürde passiert ist zur Zeit der PiS-Regierung. Ich meine hier vor allem die Diskussion um das Abtreibungsgesetz. Also wir hatten Auch vor 2020, wo das der Verfassungshof ein Urteil gefallen hat, ein sehr restriktives Abtreibungsgesetz, was noch mehr restriktiv geworden ist nach dem Urteil des Verfassungshofes. Und das hat damals mitten in der Pandemie viele Frauen auf die Straßen gebracht. Bilder haben Sie wahrscheinlich gesehen, die liefen überall in den Medien rum. Das waren auch sehr viele junge Frauen. Das waren viele junge Frauen, die zum ersten Mal im Leben an einer Demonstration teilgenommen haben, an Straßenprotesten. Wir sind kein Land wie Frankreich, dass man zu jedem Thema gleich in Millionengröße dann auf die Straße geht. Ja, nach der Solidarność-Zeit gab's die Bergleute kommen immer nach Warschau mit großen Protesten, und sonst ist die Protestkultur nicht so ausgeprägt. Deswegen die Massenproteste von Frauen, unterdessen vielen jungen Frauen, auf den polnischen Straßen nach dem Urteil des Verfassungshofes, mitten in der Pandemie, sehr brutal von der Polizei auch behandelt. Das war ein Auslöser für viele, dann eben aus dem mehr Mut, also aus dem Mut, auch Wut entstanden ist. Und die Wahlen am 15. Oktober war die erste Möglichkeit, dann auch politisch ein Protestsignal zu geben, und das hat dann auch geklappt. Wir hatten unter der Rekordwahlbeteiligung von 74% auch sehr viele Frauen und sehr viele junge Frauen dabei gehabt, die natürlich, das war eine gemeinsame Sieg der demokratischen Opposition, aber die Frauen haben so quasi den letzten Tropfen oder das Pünktchen dann übers den Sieg dann gebracht.
Danke. Ich würde gerne nochmal zurück tatsächlich auf Deutschland und Frankreich, denn sowohl der Landtagspräsident als auch du, Basil, haben erwähnt, das Weimarer Dreieck, die Kooperation, die Zusammenarbeit. Deshalb nochmal die Frage, was können beide Länder jetzt, die beide gegen, sag ich mal, eine gewisse Politikverdrossenheit kämpfen, also sowohl in Frankreich als auch in Deutschland, wo Europa gerade nicht nur populär ist. Wir stehen kurz vor Europawahl, Jugend wählt zunehmend rechts. Also was kann man da tun, um eben aus bestimmten Fehlern zu lernen?
Ich saß jetzt die ganze Zeit zwischen dem Landtagspräsidenten und dem Chef des Verfassungsgerichts und habe überlegt, was kann ich Ihnen erzählen, damit Sie ein Gespür dafür kriegen? Also erstens, ob es 5 Minuten vor oder danach ist, das ist nicht der Punkt. Ich glaube, die Demokratie, wie wir sie entwickelt haben, nach 45, nach 89, ist eigentlich ein nicht sehr populäres Gebilde. Das meine ich nicht negativ, positiv. Und da ist Polen interessant als universelles Beispiel. Die Frage ist, wie kommt es dazu, dass Populisten, sogenannte Populisten, so stark werden? Also wenn ich zum Beispiel an die Rechtsfragen denke, Rechtsstaat, dann ist es das Versprechen der direkten Demokratie. Zum Beispiel das Versprechen, das Justizsystem wird besser, indem wir die Unabhängigkeit der Juristen einschränken. Das sei eine Kaste. Ja, Richter müssen vom Parlament gewählt werden. Überhaupt das Versprechen der direkten Demokratie ist ja auch ein Versprechen, politische Prozesse in Anführungsstrichen zu beschleunigen. Oft steckt dahinter ja die Einschränkung der Menschen, die an diesen Prozessen teilnehmen. Als erstes beginnt man mit anderen Minderheiten, Fremden. Also man beginnt Menschen zu bewerten. Man beginnt damit kritische Stimmen auszuschließen. Man beginnt, die Komplexität der Gewaltenteilung auszuschließen, weil man sagt, weniger Gewaltenteilung ist eine stärkere Exekutive. Und das alles natürlich vor dem Versprechen einer Staatsführung, die den Menschen mehr Wohlstand und mehr Frieden bringt. Also ich glaube, das ist der Punkt. Das ist in Polen passiert. Also Herr Kaczynski, als er sagen, die Verfassungsorgane zerstört hat, ein promovierter Jurist übrigens, einer der Mitbegründer der polnischen Menschenrechtsbewegung vor 89, hat gesagt, naja, wir geben den Menschen doch den Rechtsstaat zurück. Denn das Parlament muss die Richter wählen. Und wieso sage ich das? Ich glaube, die große Kunst, und das ist schon seit Jahrzehnten so, ist, den Menschen zunächst einmal zu vermitteln, zu erklären. Und das ist nicht nur hier, das ist, sind auch menschliche Vorbilder, Menschen, nicht nur Politiker, auch Menschen, die Verfassungsorgane vertreten, haben eine große Verantwortung. Da muss ich sagen, also ich bin an Wundern nicht interessiert. Aber für mich war es ein Wunder, weil Dinge zusammenkamen zu dem Zeitpunkt der Wahlen, die eigentlich immer nebeneinander laufen, weil sie auch nebeneinander laufen müssen, weil sie unabhängig sind. Und tatsächlich zusammenkommen um die Verfassung herum. Also Menschen haben gesagt, also unser Wohlstand, unsere Sicherheit, das haben sie gelernt in diesen Jahren, ist garantiert eher durch eine Gewaltenteilung. Also wir brauchen eine unabhängige Richterschaft. Dann die ganz wichtige Frage auch in Deutschland, ist diese Komplexität unserer politischen Identität etwas Gutes oder Schlechtes? Was meine ich? Wir sind ja alle lokale Patrioten in einer Gemeinde, in einer Region. Und dann haben wir die nationale Identität und die europäische. Ich glaube, eine ganz wichtige Bewegung in Europa, eine gefährliche, ist die Minimierung dieser Identitäten. In Polen war es natürlich gegen Europa. Ja, was bringt uns Europa? Wir brauchen einen starken Nationalstaat. Aber dann kam die nächste Welle, die hat auch mit beigetragen zum Verlust der Peace. Wir schaffen einen zentralistischen Staat. Ja, wir nehmen den Kommunen die Gelder weg. Wir schwächen die Regionen. Denn sozusagen weniger Diskussion ist eine schnelle Reaktion auf die globalen Herausforderungen der Zeit. Und für mich war es ein Wunder, weil ich war ganz überzeugt, dass die Peace zum Beispiel von dem Krieg profitieren wird. Die Menschen haben Angst vor diesem Krieg. Ja, in Danzig sitze ich 100 Kilometer von Kaliningrad. Kaliningrad ist voller Waffen. Putin hat versagt. Er hat keine europäische Idee für Kaliningrad. Er ist ein Stützpunkt. Ich hatte Angst, dass eben diese Erfahrung der Pandemie auch diesen Wunsch verstärkt, eben nicht nach Diktatur, nicht nach autoritärem Denken, aber eben nach schnellen Handlungen, die Demokratie nicht bieten kann. Demokratie ist ein Einbindungsprozess. Und jetzt kommt noch etwas, was wir uns ganz genau anschauen sollten, weil ich glaube, da schauen wir auch manchmal weg. Ich glaube, für politische Wechsel gibt es etwas, was Sozialwissenschaftler sehr, sehr schwer beweisen können, ein gewisses Klima, ein geistiges Klima. Ich habe den Eindruck, dass wir in Polen seit 25 Jahren in einem Klima leben, das eher der Peace nützt. Also so ein, also man ist in der EU, man profitiert von ihr, man besetzt sie auch mit guten Leuten, Richtern, Politikern, aber das Klima war nationalistisch. Also diese 8 Jahre Tusk, das war nicht der Mainstream. Und für mich ist es ein Wunder, weil mich überrascht hat in den letzten Jahren, die Menschen haben nicht nur Verfassung, Parteien gesprochen, ihre Interessen, sie haben auch das Klima verändert. Also etwas, was es 89 gab. Also denken wir kritisch über uns nach als Nation. Was haben wir im Krieg gemacht? Gab es Antisemitismus? Haben wir Deutsche vertrieben? Das war eine Auseinandersetzung mit sich selbst. Die Populisten versprechen, das ist Luxus. Lassen wir das mal weg. Und jetzt schauen wir auf Deutschland. Meine Rede war so ein bisschen eine Soft-Rede. Ich glaube schon, auch als Berliner, als Danziger, als Iraker, Deutschland muss endlich gemeinsam, Ost, West, Nord, Süd, diese neue Republik annehmen, mit allen Konsequenzen. Aber auch sie begründen. Sie ist nicht begründet. Sie hat keine Erzählung. Damit meine ich keine Mythen. Bei ihr ist es nicht angekommen, dass sie auch Verantwortung übernimmt für Mitteleuropa. Aber was mir Sorgen macht, ist, wenn ich in Bahnhofs-, Flughafen-, Buchhandlung gehe und da treffe ich auf Zeitschriften, die unterschätzt werden, ja, die eine neue völkische Sicht vermitteln. Elitäre Dinge, Historiker, Juristen, aus der Mitte der Gesellschaft heraus. Es gibt eine hohe Toleranz, ein hohes Verfassungsbewusstsein, aber langsam schleicht sich hinein ein neuer Extremismus und der wird salonfähig. Und wenn wir auf die USA, Italien, Frankreich schauen, das sind ganz, ganz gefährliche Erosionsprozesse. Nicht immer aus der Mitte der Gesellschaft, aus der Mehrheit wird die Demokratie geschwächt, sondern aus diesen elitären Rändern. Und ein letzter Satz, das hat Goscha sehr gut benannt. Wir sind mittlerweile alle Profiteure der EU-Osterweiterung oder der neuen, des neuen Europas. Was es uns nicht ganz gelungen ist, ist diese Wohlstandsverteilung. Also in Polen ging es nicht nur um die innere Wohlstandsverteilung. Ja? Also wie ordnen wir sozial, ökonomisch dieses neue Europa? Da gibt es ein starkes Bedürfnis. Wir kommen nicht immer hinterher. Und das kann nicht eine Antwort nur einer Partei sein, einer, ich sag mal, sozialdemokratischen. Das muss die Aufgabe aller großen Parteien, Liberalen, Christdemokraten sein. Das ist interessant, dass auch Tusk als Liberaler das verstanden hat und dass er endlich mal Liberalismus mit sozialer Verantwortung kombiniert hat.
Das schließt ja wunderbar an meine nächste Frage an Herr Landtagspräsidenten, der ja auch über die politische Bildung gesprochen hat und über das Engagement der Gesellschaft. Wie schwer ist es eigentlich für Sie als Politiker, in Zeiten von Social Media und Generationswechsel jetzt nochmal tatsächlich da Punkte zu machen bei jungen Leuten für Demokratie, warum das alles wichtig ist und warum man nachdenken muss, stark nachdenken muss, wen man wählt?
Ich glaube, wir müssen da auch eine Langfriststrategie anwenden. Es geschieht viel Gutes. Ich sehe gerade unsere Bildungsminister, was wir machen damit mit Europaschulen, mit in Grundschulen, mit Klassenräten, alles. Ja, Demokratie ist eine Lebensform. Ja, wir müssen das viel intensiver vermitteln und dann auch aus der Identität heraus, der Geschichte viel mehr lernen. Deswegen müssen wir uns mehr mit Mitteleuropa, was wir als Osteuropa bezeichnen, auseinandersetzen. Ja, diese Verbindung, die dort geschehen. Und dort kann man einiges auf den Weg bringen. Und ein Stück weg kann man auch, wir haben von Hoffnung gesprochen, dass wir auch diese positiven Emotionen in der Politik mehr brauchen. Zwei Bilder sind mir vor Augen. Wir sind mit dem Rechtsausschuss in Polen gewesen, im März 2023. Und haben an einem Tisch gesessen mit 10 Juristen. Sie waren Vertreter von Richterverbänden, Anwaltsverbänden. Manche sind, also wir haben sie in Danzig getroffen, sind einen halben Tag unterwegs gewesen, um uns dort zu treffen. Es waren alles, muss ich jetzt dran gewöhnen, im Leben öfters, alle etwas jünger als ich, in der Familienphase, Männer und Frauen, die Kinder beruflich in Eingang gebracht haben. Jeder von ihnen hat ein Disziplinarverfahren gehabt. Jeder war aufgrund des Engagements verhört worden, ein Ermittlungsverfahren eröffnet worden, was bewusst, das Befehl nicht beendet wurde, um die Unklarheit zu lassen, was passiert mit mir, mit meiner beruflichen Existenz. Und dann hat man gesehen, und das ist, aber sie hatten diese gemeinsame Hoffnung, dass sie etwas bewegen können. Das hat eine Entschlossenheit ausgestrahlt. Das war bewegend, in diesem Raum zu sein, das zu erleben, was diese Entschlossenheit, Mut und Hoffnung, was das entfalten kann bei Menschen, wenn man sich zusammentut. Ja. Und das müssen wir, solche Ereignisse, Emotionen müssen wir auch Menschen ermöglichen, dass sagen, ja, wenn ihr hofft, ihr könnt unheimlich viel bewegen, verändern. Ja. Die Selbstwirksamkeit auch. Und da kann man vielen in Bildungsarbeit machen. Das muss man sich im Kopf haben. Wir müssen dieses Gefühl auch vermitteln, wenn es um Demokratie geht und nicht nur über Probleme und Schwierigkeiten und alles reden. Das ist auch nicht äußerst motivierend. Und dann, was Basel gesagt hat, Tusk mit seiner Biografie, ja, ist über 2 Jahre in kleinkritische Veranstaltungen gegangen, ist übers Land gefahren, in kleine Gemeinden und hat kontrovers diskutiert, ist ja häufig auch hingefahren, wo Gegner seiner Politik waren. Ja, und das hat etwas ausgelöst, dass man über Politik, über Demokratie, über Dinge diskutieren kann in einer vernünftigen Form. Das hat Leute motiviert. Basel hat mir gesagt, im langen Gespräch, es waren erst ganz kleine, es wurde immer größer. Daraus wurde eine Bewegung, dass man zu urdemokratischen Dingen zurückgekommen ist. Ja? Und das sind die zwei Dinge, das nehme ich mit, was wir von Polen lernen müssen, diese positiven Emotionen. Und wir sind ja Demokraten, das ist ja was Positives, Lebensgefühl. Ja? Das haben die Populisten ja nicht, die zerreden ja nur alles. Ja? Und ja, Diskussionen auf faire Weise zu ermöglichen. Ja. Und das nehmen wir mit und deswegen war das für mich auch ein toller Bereich in der Diskussion. Wir können ganz, ganz viel von unseren polnischen Freunden lernen.
Vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr würde ich gerne noch mal eine kurze Schlussrunde machen und um kürzere Antworten bitten. Sie erzählten, Frau Kopka-Piontek, auch Sie erzählten von Herausforderungen, aber vielleicht bitte ich Sie, weil Sie in Warschau sind, welche Herausforderungen sind das jetzt eigentlich tatsächlich, damit diese Regierung auch durchhält, damit sie erfolgreich ist. Nach jedem Wahlsieg fängt eigentlich die Arbeit an. Das wissen ja viele hier im Saal gut. Was steht jetzt eigentlich bevor für die Tusk-Regierung?
Also die Regierung ist am Schaffen, harte Arbeit für die, also für die Politiker hat jetzt harte Arbeit angefangen nach dem 15. Oktober. Sie haben erwähnt, ja, das ist nicht einfach, ja, dieses System, was wirklich in den 8 Jahren an vielen, vielen Stellen kaputt gemacht worden ist, beziehungsweise infiziert ist mit schlechten Praktiken, mit schlechten auch Gesetzgebung und so weiter, dass wieder verfassungskonform dann rückgängig zu machen. Ja, das ist die Herausforderung für den Justizminister Bodnar. Wie ändert man das alles, ohne jetzt selber die Gesetze und Verfassung nicht zu brechen. Worauf ich aber aufmerksam machen möchte, ist, da komme ich zurück zu dem Wort Hoffnung. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, dass die Hoffnung, die geweckt worden ist, ja, durch die Wahlen und durch diese 2 Jahre reisen und mit Leuten sprechen und neues Versprechen zu äußern. Die Leute haben daran geglaubt, die sind dann an dem 15. Oktober zu den Wahlurnen gegangen. Sie haben, das Wahlbeteiligung ist einmal eine wichtige Zahl, die wir immer wieder erzählen und für Sozialwissenschaftler natürlich wichtig ist, aber was auch eine wichtige Zahl ist, dass es wurde im Dezember die Frage gestellt, die seit Jahren gestellt wird, haben Sie Einfluss, glauben Sie Einfluss zu haben auf das Geschehen in Polen, in dem Land? Das ist was anderes, als jetzt nur wählen zu gehen. Und da sind die Zahlen um 20% hochgestiegen. Ja, also das zeigt, dass Leute wirklich mit dem Wählen gehen und auch mit den Versprechen das Gefühl bekommen haben, ich kann wirklich Einfluss haben auf das Land, auf den Staat, darauf, was im Lande passiert. Und dem gerecht zu werden oder dem gerecht zu bleiben, ist jetzt die größte Herausforderung für die neue Regierung. Ich drücke denen die Daumen, dass es klappt.
Tun wir auch. Dankeschön. Nochmal kurz zum Schluss an Frau Skura. Sie sind ja in Berlin am Institut für europäische Politik. Wir stehen kurz vor Europawahlen. Auch eben hierzulande, auch in Polen, auch in allen anderen Ländern. Was ist eigentlich Ihre Prognose, diese Befürchtung vor dem Rechtsruck, der durch die Jugend auch durchaus verursacht wird? Ist das etwas, wovor man wirklich, womit man rechnen muss?
Ich würde sagen, man muss immer, von Rechtsrutsch Angst haben. Und auf nationaler Ebene und auf Europaebene und tatsächlich heute sind die Prognosen, die Hochrechnungen nicht so optimistisch. Deswegen mussten sich alle Parteien, pro-demokratischen Parteien, Polen, Deutschland, überall in Europa mehr Mühe geben, um Menschen nicht nur zu überzeugen zu ihrem Programm, aber auch überzeugen, dass sie tatsächlich wählen gehen. Weil die Wahlbeteiligung, wie Polen das schon gezeigt hat, das Beispiel Polen das gezeigt hat, tatsächlich den Unterschied machen kann. Wie es in Europa weitergeht, also das kommt darauf an, welche Koalition für die nächste Kommission beschlossen wird. Hoffentlich entscheiden sich politische, pro-demokratische Kräfte weiter zusammen zu kooperieren, auch wenn es jetzt vielleicht mehr sein sollen. Auf keinen Fall darf man es nicht erlauben, dass undemokratische europaskeptische Kräfte die Macht übernehmen. Also lange Rede, kurzer Sinn nochmal. Ich würde mich freuen, wenn auch mehr Verständnis unter europäischen Bürger und Bürgerinnen europaweit entsteht, dass es geht nicht nur um unsere kleine Heimat, es geht nicht um unser Land, das man wählen gehen soll, sondern Europa ist auch unser großes Zuhause. Und diese Wahlen sind genauso wichtig wie alle anderen, weil Europa kann ja auch, in Brüssel wird ja auch viel gestimmt. Das hat zum Beispiel das Verfahren mit Abbau des Rechtsstaates in Polen und Ungarn gezeigt. Welche Wirkung kann die Europäische Kommission, der oberste Gerichtshof im Europäischen Gerichtshof haben, um vielleicht nicht der Zerstörung des Rechtsstaates zu verhindern, aber das helfen, das irgendwie zu stoppen oder verlangsamen. Also deswegen, mein Appell an, also hier muss ich, glaube ich, niemanden überzeugen, aber mein Appell an Bürger und Bürgerinnen wäre einfach wählen gehen und damit wir weiter in demokratischen, freien, friedlichen Europa leben können.
Vielen Dank. Ich glaube, ein schönes Schlusswort für diese Runde. Vielen Dank für die interessante Diskussion. Thank you.